Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm, heute aus dem Sana Hotel in Berlin. Unser heutiger Gast ist Daniel Domscheit-Berg, ein führender deutscher Digitalexperte, ehemaliger Pressesprecher von WikiLeaks, Gründer von OpenLeaks und Vorsitzender der Hackerwerkstatt Havelab e.V. Wir sprechen über digitalisierte Bildung und gemeinwohlorientierte Infrastrukturen. Angela Merkel hat ja mal eine ganz berühmte Aussage getätigt, das Internet ist Neuland, also zumindest in Deutschland. Manchmal fühlt es sich so an, obwohl sich natürlich in den letzten 2 Jahren auch viel getan hat, da die Pandemie auch die Digitalisierung in Deutschland beschleunigt hat. Wie würden Sie es einschätzen? Wo stehen wir da jetzt gerade?
Also ich glaube, erstmal diese Aussage von Angela Merkel wurde ja ganz oft so ein bisschen belächelt. Ich glaube, da ist schon was dran. Also was wir uns bewusst machen müssen, ist, dass mit der Digitalisierung sich ganz viele Dinge in der Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir unser Leben, unseren Alltag, die Arbeit und alles organisieren können, welche Möglichkeiten uns zur Verfügung stehen, da verändern sich die Vorzeichen grundlegend. Und das ist dementsprechend schon Neuland, wo wir sehr schlecht voraussagen können, wie sich das alles verändert, wie die Dynamiken sind, welche Herausforderungen und Chancen das irgendwie mit sich bringt. Also ein gewisser wahrer Kern war da schon dran. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir gerade hier in Deutschland wirklich die Erfahrung machen, dass wir sehr schlecht sind darin, uns darauf einzustellen. Egal wohin man guckt, ob das in der Industrie ist, vielleicht aber noch viel mehr auch in der öffentlichen Verwaltung, zum Beispiel beim Staat, in Schulen, im Bildungssystem, sind wir ganz extrem langsam und träge. Wir sind im schlechtesten Sinne eigentlich sehr konservativ, glaube ich. Also wir versuchen viel, die Vergangenheit zu erhalten und sind schlecht darin, uns auf diese Zukunft einzulassen. Und dabei, glaube ich, verschlafen wir viele Chancen, die das eigentlich ja bietet. Also es bringt natürlich auch Risiken mit sich, aber das meiste, was uns ja zur Verfügung steht, sind Werkzeuge, die helfen könnten, uns auch ganz viel Arbeit abzunehmen, Prozesse besser zu organisieren und viele Dinge einfach einfacher zu machen. Und wir tun uns sehr schwer, uns auf diese Sache wirklich einzulassen und uns auch auf diese Veränderung einzulassen, die das mit sich bringt.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen im Widerspruch steht oder vielleicht können Sie es erklären. Ich lese ganz oft bei Digitalfirmen, wir machen die Zukunft. Kann man die Zukunft überhaupt machen?
Naja, das beansprucht jeder für sich. Also ich glaube, das ist halt Marketing auf der einen Seite. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass die meisten Unternehmen ja schon versuchen, sich für diese etwas andere Welt zu positionieren. Jeder versucht irgendwie einen neuen Markt zu entdecken. Alles, was mit der Blockchain, jetzt Web3 und diese Sachen passieren, ist vielleicht so, dass die Speerspitze dieser Sache, auch die Speerspitze der Unsinnigkeit. Also wir versuchen ganz oft, neue Geschäftsmodelle zu entdecken oder aufzubauen, die auch gar keinen wirklichen Sinn haben. Ja? Und da gibt's da muss man diesen goldenen Mittelweg irgendwie finden, dass wir natürlich nicht alles über Bord werfen dürfen. Hauptsache, um irgendetwas Neues zu entdecken. Gleichzeitig ist nicht alles Neue auch irgendwie sinnvoll. Ja? Und nicht jeder Markt, den man irgendwie jetzt erschließen kann, auch erschließenswert. Und das sehen wir ganz häufig, gerade wenn es zum Beispiel auch um soziale Netze geht. Na, wir monetarisieren alles. Alles wird irgendwie eine handelbare Commodity. Das ist gerade, wenn es um soziale Beziehungen geht, mindestens genauso schlecht wie wenn es darum geht, dass Kinder mit Werbung konfrontiert werden von morgens bis abends, weil sie Dienstleistungen benutzen, die sich durch Werbung refinanzieren. Das hat auch ganz viele Probleme, wenn wir aus allem versuchen, ein neues Geschäftsmodell zu machen.
Es hat lange gedauert. In Deutschland haben wir jetzt auch einen Digitalminister, obwohl auch noch nicht ganz so klar ist, wird es doch wieder ein Digitalkabinett. Also wer darf dann was entscheiden? Trotzdem finden Sie, dass die Entscheidungsträger auch in Politik und in Wirtschaft diese digitale Transformation ernst nehmen und auch entschieden angehen und nach vorne bringen?
Also die neue Regierung hat sich auf jeden Fall, glaube ich, sehr stark positioniert für eine bessere Digitalisierung. Na, was das in der Praxis heißt, ist noch eine ganz andere Frage. Wir haben auch keinen wirklichen Digitalminister, sondern wir haben einen Verkehrsminister, der nach wie vor auch zuständig ist für Digitales. Der sieht vielleicht, könnte man hoffen im Moment, mehr, dass es da Handlungsbedarf gibt und wird vielleicht auch besser als seine Vorgänger, denn das war wirklich katastrophal die letzten Jahre oder Jahrzehnte, besser als seine Vorgänger da Themen voranbringen. Gleichzeitig ist es schon so, dass uns die Federführung immer noch fehlt für digitale Themen. Also digitale Themen sind in der Regel immer anderen Themen nachgeordnet. Wenn es um Gesundheitspolitik geht, macht das ein Gesundheitspolitiker und irgendwer, der sich mit Digitalem im Gesundheitswesen auskennt, redet da vielleicht mit. Das Gleiche gilt für das ganze Thema Arbeit, für Thema Wirtschaft, für Bildung. Überall ist das Digitale irgendwie mitgedacht, im besten Falle. Aber wir haben nirgends eigentlich den Fall, dass wir versuchen, das Digitale als erstes zu stellen. Und das ist ein bisschen schwierig, denn die Digitalisierung verändert, wie gesagt, alle möglichen Vorzeichen ganz grundlegend. Und das kann man nicht so als stiefmütterlich betrachten, ja, sondern das bringt dann vielleicht eher Widersprüche mit sich oder dann doch die falsche Ausrichtung bei manchen Themen.
Wir sind heute hier im Sana Hotel, normalerweise immer in den Büroräumlichkeiten bei Business Talk am Kudamm, weil wir da gerade auch ein Netzproblem haben. Dann hatten wir vorhin schon gesprochen, im Vorgespräch, die Kaffeemaschine funktioniert nicht, die Laptops funktionieren nicht und das Internet. Ne? Und gerade das Thema schneller und guter Ausbau von Breitband- und Mobilfunknetzen ist so ein großes Thema in Deutschland. Und warum geht das nicht so schnell? Warum funktioniert das nicht?
Ich glaube, da haben wir auch dieses konservative Problem. Wir versuchen, Geschäftsmodelle, Telekom-Geschäftsmodelle aus der Vergangenheit zu erhalten. Der Staat hat einen Interessenskonflikt, weil er der größte Anteilseigner der Deutschen Telekom ist und natürlich auch versucht, dieses Geschäftsmonopol zu erhalten. Gleichzeitig, wenn wir in Länder schauen, in denen der Ausbau besser funktioniert, also in ganz Skandinavien oder auch in baltischen Ländern, haben die dort all diese Geschäftsmodelle eigentlich schon vor Jahren oder Jahrzehnten mittlerweile aufgebrochen und sind in ein neues Paradigma gezogen. Und das hat ganz viel mit der Öffnung dieser Netze zu tun. Also die Frage danach, wer bekommt zu welchen Konditionen Zugriff auf Breitbandnetze, spielt eine riesige Rolle. Das ist ganz, ganz wichtig. Genauso wie die Frage danach, wie schaffen wir es eigentlich, Innovation auf diese Netze zu bringen. Und bei uns in Deutschland dreht sich die Innovation oder der Wettbewerb um den Ausbau. Also wer darf ausbauen, wem gehören die Netze, wem gehören die Mobilfunkmasten? Anstatt zu sagen, wir begreifen das als eine grundlegende Infrastruktur, auf der dann die eigentliche Innovation und der eigentliche Wettbewerb stattfinden muss. Und das führt natürlich zum einen dazu, dass es sehr langsam wird, zum anderen auch dazu, dass es nicht besonders effizient ist und gleichzeitig auch dazu, dass wir nicht wirklich in diesen Wettbewerb kommen, bei dem digitale Innovationen entstehen. Ja, das ist ein riesiges Problem. Das ist einfach ein falscher Schwerpunkt, der gelegt wird. Und wieder dieses Problem, dass wir es nicht schaffen, das Alte auch loszulassen, Dinosaurier aussterben zu lassen und uns zu freuen über neue Geschäftsmodelle und ganz andere Paradigmen, die die Digitalisierung mit sich bringen könnte.
Und wenn wir diesen Faden jetzt mal weiterspinnen, diese Geschichte, was bedeutet das dann auch für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft in Deutschland, also auch global gesehen?
Ich glaube, da haben wir ganz massive Probleme. Also wir leben sehr stark in Deutschland immer noch, also wir sind ein reiches Land, aber der Wohlstand ist begründet in der letzten industriellen Revolution. Die ganzen großen deutschen Industrien, ob das Metallverarbeitung oder die Autoindustrie sind, das sind die Treiber für den Wohlstand heute und davon zehren wir noch. Und gleichzeitig alles, was mit mehr Agilität zu tun hat, mit einer besseren, also auch Startup-Förderung zum Beispiel, das sind alles Dinge, die in Deutschland ja nicht so wirklich passieren. Das ist überbürokratisiert, wir sind sehr unflexibel. Wir können uns oft gar nicht vorstellen, dass es unkompliziert sein kann, einen mutigen Schritt in die Zukunft zu wagen. Wir haben ein ganz großes Problem mit Fehlerkultur. Also das ist sehr stigmatisiert, anstatt dass man eigentlich ja fehlerfreudiger sein müsste, damit man Dinge überhaupt ausprobiert. Ja, und sind nicht die besten Voraussetzungen für eine Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft. Und das kombiniert sich dann eigentlich mit einem noch viel größeren Problem für die Zukunft, nämlich einem komplett dysfunktionalen Bildungssystem, das auch nicht wirklich zukunftsfähig ist und das dann quasi noch viel länger nachhalt. Also alles das, was aus dem heutigen Bildungssystem rauskommt, die ganzen jungen Menschen, die heute ausgebildet werden und irgendwann ihre Abschlüsse machen, die sind eigentlich auch denkbar ungünstig oder denkbar schlecht vorbereitet für die Zukunft. Mhm.
Über das Bildungsthema will ich auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Vorher noch mal zu dem Thema, dass es eben so langsam geht, auch die Verwaltung, die Bürokratie. Man hat manchmal das Gefühl, auch den Startups, aber auch wenn sich jemand selbstständig machen will oder, dass da eher so dieser ganze Papierkrieg, dass dann Leute, die Lust hatten, auch schon das Handtuch werfen. Aber generell auch dieses große Thema Verwaltung, Bürokratie, dass man das nicht digitalisiert oder das ist ja auf dem Weg. Auch woran liegt das? Ist das auch dieses große Thema Datenschutz in Deutschland oder weil es zu viele Akten
also
noch gibt?
Der Datenschutz hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Das ist immer das, was nach vorne raus vorgehalten wird, dass der alles kompliziert macht. Aber wir haben ganz viele Beispiele, wo erfolgreiche Digitalisierungsprojekte, die Corona-Warn-App zum Beispiel, ist eines dieser ganz hochaktuellen Beispiele. Das ist ein absolut zeitgemäßes, innovativ gebautes Projekt. Das ist absolut on point mit der Funktionalität, die es bietet. Und es ist gleichzeitig datensparsam, hat einen ganz wunderbaren integrierten Datenschutz, der von Anfang an mitgedacht wurde. Das kann alles miteinander funktionieren. Ja, man darf das nicht so als Feigenblatt nehmen, um zu entschuldigen, warum Dinge nicht vorangehen. Ich glaube, es ist viel mehr da auch eben diese sehr überbürokratisierte Struktur, die wir in Deutschland haben. Also gerade in Ämtern findet man sehr oft eine sehr unbewegliche Kultur. Es geht sehr häufig darum, wer die Hoheit hat für bestimmte Entscheidungen. Niemand will überflüssig gemacht werden. Das schwingt ja bei Digitalisierung auch immer irgendwie mit. Ja, wird vielleicht mein Arbeitsplatz abgebaut, weil er wegautomatisiert werden kann oder so. Werde ich überflüssig? Muss ich mich irgendwie auf was ganz Neues einstellen? Und da haben wir in der Verwaltung, glaube ich, ein ganz großes Problem, weil wir seit vielen Jahrzehnten alles gleich machen. Und damit die Flexibilität und auch der Wille, sich auf was Neues einzulassen, überhaupt nicht da ist. So, und das trifft dann auf Verwaltungen, die in der Regel viel zu wenig IT-Kompetenz haben, wo auch viel zu wenig Stellen vorhanden sind für Leute, die dann digitalisieren sollen. Und damit wird das sehr unflexibel. Und dann sind das ja alles ebenso wie bei großen Industrien Strukturen, die man nicht einfach von einem auf den anderen Tag auch umstellen kann, sondern das sind komplexe Prozesse, da sind Systeme, die seit Jahrzehnten irgendwie nicht angefasst wurden. Und das dann umzustellen, sind wirkliche Mammutaufgaben. Und das kann nicht funktionieren, wenn da nicht alle Lust drauf haben. Ja, und das ist auch vielleicht auch so eines dieser Probleme, die wir haben, dass wir so wenig Lust darauf haben, uns neu zu erfinden. Dabei könnte das ja alles auch viel einfacher sein. Also und auch mehr die Welt mehr Spaß machen. Ja, weil das für alle eine positive Erfahrung sein kann, wenn der Prozess unten drunter effizienter funktioniert und besser läuft, auch im Sinne der Menschen, die beteiligt sind.
Nun sind wir ja in der EU und wir haben ja teilweise schon ähnliche Gesetze oder eben auch Gesetze, die über die Ländergrenzen logischerweise hinaus zählen. Haben Sie da irgendein Beispiel in der EU, wo Sie sagen, die machen das, was die Verwaltung angeht, die Digitalisierung ganz gut und man könnte doch diesen Rahmen nehmen und sich das abgucken und bups, auf Deutschland draufpacken, sage ich mal.
Ja, also es gibt durchaus im Kleinen wie im Großen ganz viele Beispiele, wo wir lernen konnten von anderen. Ja, das also in ganz Skandinavien ist, also in Dänemark zum Beispiel, gibt es eine phänomenale Digitalisierung der Verwaltung. In ganz Skandinavien hat das mit dem Breitbandausbau viel besser und viel zielführender geklappt als hier bei uns. Wir können nach Estland gucken zum Beispiel, wo wir digitale Staatsbürger sein können, wo Firmengründungen, alle Bankgeschäfte, Steuererklärungen, das alles sind hoch integrierte, miteinander aufeinander abgestimmte Prozesse, die digital stattfinden. Man kann nach Österreich gucken, wo die Stadt Wien, wenn man ein bisschen kleiner denken möchte, vielleicht ein absoluter Vorreiter ist, was die Digitalisierung der Stadt angeht, die Teilhabe, die Bürger an dieser Digitalisierung haben können. Also es gibt um uns herum überall gute Beispiele. Und es gibt ganz viele dieser Beispiele, die auf Open Source gebaut sind, also auf Lösungen, die wir wiederverwenden können, ohne dass das mit großen Lizenzkosten kommt, dass wir riesige Beratungsfirmen brauchen, um solche Wege zu gehen. Und ich glaube, auch das muss man einfach anders angehen. Da muss man die Bereitschaft haben, in den Dialog zu treten mit anderen, sich woanders Dinge abzugucken und das einfach auszuprobieren. Und dann kann das, glaube ich, sogar richtig schnell funktionieren. Aber es braucht diese Bereitschaft. Und es braucht vielleicht, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt noch, eine langfristige Strategie. Und das fehlt natürlich in Deutschland auch. Dadurch, dass wir nirgends Federführung haben, fehlt uns dieser sehr langfristige Blick. Sondern wir, das ist ja gerade auch ein hippes Thema, wir machen viele Hackathons irgendwie, wo dann Ministerien, Behörden oder wie auch immer ein Wochenende lang Leute, die programmieren können, miteinander einsperren. Und dann bauen die irgendeine Lösung, dann wird das präsentiert und dann können alle sagen, hier waren wir richtig innovativ. Aber keiner hat darüber nachgedacht oder in den seltensten Fällen wird darüber nachgedacht, wie man so eine Lösung kulturell überführt in etwas, was dann auch überlebensfähig bleibt und was nicht nur so ein heißes Feuer war, das über ein Wochenende sehr schnell gebrannt hat, sondern was einfach dauerhaft am Laufen bleibt. Ja. Ja, und das muss man bei Digitalisierung auch immer mit bedenken. Das ist eigentlich eine langfristige Sache, die man am Laufen halten muss. Und es geht nicht darum, mal für ein Wochenende zu zeigen, dass man auch ein ganz flexibles Ministerium, ein flexibles Unternehmen oder eine Behörde sein kann, sondern es geht um diesen langfristigen Willen, sich zu verändern. Sich nachhaltig zu verändern.
Und Sie haben jetzt echt ein schönes, also schöne Beispiele auch schon genannt, auch langfristig zu schauen. Und wenn man dann wieder in Deutschland ankommt, also ich sag mal, ohne Strom funktioniert das Ganze ja auch nicht. Und auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die gehen ja schon auch Hand in Hand. Und dann muss man sagen, auch da ist die Regierung, die sind sich da ja auch nicht einig. Wie wollen wir das denn jetzt machen? Wollen wir irgendwie alternative oder regenerative Energien? Atomkraft haben wir gesagt, machen wir nicht, machen wir es mit Gas und so weiter. Also wenn die sich uneinig sind, ohne dem geht es ja nicht.
Ja, also ich glaube, dass das auch das ganze Stromthema hängt ja sehr eng mit der Digitalisierung zusammen. Also wir können einen Übergang in eine regenerative Stromwelt ja nicht schaffen, ohne dass es Steuerung gibt durch digitale Systeme. Ja. Das sind aber auch alles nicht Dinge, die gerade zufällig zusammenkommen, sondern das sind ja Sachen, die sich bedingen, Entwicklungen, die aufeinander aufbauen und die komplementär zueinander sind in der heutigen Zeit. Und all das sind Bausteine einer Zukunft, über die wir heute viel mehr nachdenken und reden müssten und auf die wir uns vorbereiten müssen. Und egal, wohin wir schauen auf der Welt, in vielen anderen Ländern ist man besser darin, diesen bunten Strauß an Themen miteinander zu verheiraten. Da zählt auch das Thema Mobilität ja natürlich mit dazu. Ist auch was, wo wir uns hier in Deutschland sehr schwer tun. Ja, diese Vorstellung, dass nicht die Krönung der Mobilität des Einzelnen im eigenen Auto besteht, ja, sondern dass auch da die Digitalisierung, regenerative Energien, alle möglichen neuen Technologien uns ja ganz andere Konzepte von Mobilität ermöglichen, die ganz häufig besser sind als das eigene Auto, das 90% der Zeit rumsteht, Parkplätze braucht und die Stadt, die Stadt verstopft. Ja, also wir müssen wirklich auf ganz vielen Ebenen schaffen, diesen Willen, uns neu zu erfinden, in der Gesellschaft zu verankern. Und das muss eigentlich anfangen bei jungen Leuten.
Junge Leute, das ist ein super Stichwort. In der Pandemie natürlich Stay Home, es gab Homeschooling und natürlich auch die Eltern, die zu Hause geblieben sind im Homeoffice. Und am Anfang gab es ja teilweise also gar keine Schule und irgendwann kam dann dieses Thema digitale Bildung. Wie finden Sie, hat sich das die letzten 2 Jahre entwickelt?
Also wir sind natürlich voll ins kalte Wasser geworfen worden und ich glaube, es hat sich vor allem gezeigt, dass wir wirklich nicht vorbereitet sind. Ja, also dieses ganze Thema auch Digitalisierung in der Schule, der Digitalpakt, alle möglichen Projekte, die man sich so überlegt hat, die wurden über Jahre verschleppt und nicht wirklich mit irgendeinem Willen vorangebracht. Ja, und dann kommt diese ungeplante Pandemie, die niemand vorhersehen konnte und von quasi einer Woche auf die andere stellen wir fest, dass die Grundlage, um das digital zu bewältigen, einfach fehlt und gar nicht da ist. Und ich glaube, erstmal ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, weil das dazu führt, dass wir erkannt haben, dass es nicht nur irgendwie so ein komischer technischer Traum ist von irgendeiner Zukunft, die keiner wirklich braucht, sondern dass wir diese Werkzeuge brauchen und dass wir ganz dringend daran arbeiten müssen, diese Themen anzugehen. Und dann haben wir festgestellt, dass viele Dinge, wie zum Beispiel ja auch das Homeoffice, wenn die Internetleitung funktioniert. Also die Menschen arbeiten auch, wenn sie zu Hause sind. Die sind nicht den ganzen Tag im Bett und verschwinden von der Bildfläche, sondern es kann funktionieren. Und genau genommen ist das vielleicht sogar ein Konzept, was auch ohne Pandemie nochmal überdacht werden müsste. So, und mit dieser Erfahrung haben wir dann jetzt in den letzten 2 Jahren eigentlich versucht zu improvisieren. Und einige Themen, zum Beispiel die Schulcloud, Die Anbindung der Schüler an ein digitales Lernumfeld irgendwie, die ist dann schneller als gedacht irgendwie vorangetrieben worden. Das hat natürlich zur Überlastung irgendwelcher Systeme geführt. Das hat alles nicht so gut skaliert, wie wir das wollen. Aber wir haben jetzt einen Stein ins Rollen gebracht. Und ganz wichtig wird sein, dass wir nicht mit vielleicht irgendwann einem Ende dieser Pandemie oder wenn das jetzt langsam ausklingt, wir das alles wieder vergessen. Also wir müssen ganz sicherstellen, dass wir das auf dieser Prioritätenliste sehr weit oben behalten. Und dann haben sich ganz viele Dinge aufgezeigt, die nicht funktionieren. Also das fängt ja an bei einer nicht ausreichenden Anzahl von Lerngeräten. Ja. Also zu viele Kids haben keine Lerngeräte. Ja. Wir haben das in Fürstenberg bei uns da draußen so ein bisschen unterstützt, haben Laptops verteilt. Dann haben wir festgestellt, dass ganz viele Leute zu Hause auch gar keinen adäquaten Internetanschluss haben. Und das ist da ähnlich, wie wir eine soziale Spaltung in der Gesellschaft haben und wir eine Bildungsspaltung haben. Auch eine quasi Zugangsspaltung existiert, die dieselben Personengruppen eigentlich betrifft. Also überall da, wo Eltern zu Hause im Homeoffice arbeiten, weil sie einen Arbeitsplatz haben, der per Homeoffice funktioniert, da ist die Unterstützung der Kinder tagsüber möglich. Da gibt es in der Regel auch die Infrastruktur wie einen Internetanschluss und einen Drucker. Ja, aber überall da, wo Menschen in Supermärkten an Kassen arbeiten, wo Leute mit Autos fahren müssen, wo wir Leute im Dienstleistungsgewerbe, wie auch immer, haben, das ja auch irgendwie weiter offen gehalten werden musste, da sind die Kinder voll auf sich alleine gestellt. Mhm. Und da fehlt in der Regel auch das Geld für einen Internetanschluss zu Hause. Also da ist dann der Anschluss vielleicht gegeben über das Smartphone und das hat überhaupt nicht genug Volumen, weil die Tarife nicht bezahlbar sind und das Geld fehlt, um auch noch zusätzlich dazu einen DSL-Anschluss zu haben. Und diese Spaltung ist viel deutlicher geworden als jemals vorher. Mhm. Und das wird eine Aufgabe sein für die Zukunft, wie wir über Bildungsgerechtigkeit nachdenken müssen und wie wir sicherstellen müssen, dass diese Lücke einfach mehr geschlossen wird. Mhm. Ja, ja, und da haben wir, das sind riesige Aufgaben, die da auf uns zukommen, aber andererseits frage ich mich auch immer, warum wir das nicht dankbar annehmen. Also wir haben ja auch in der Vergangenheit, in der Geschichte der Menschheit große Herausforderungen gehabt und haben diese akzeptiert und gezeigt, dass wir als Zivilisation in der Lage sind, das zu bewältigen. Mhm. Ja, wir haben uns in den Kopf gesetzt, dass wir zum Mond fliegen wollen und haben das gemacht. Ja, das stimmt. Ja, warum begreifen wir nicht diesen Übergang in ein digitales Zeitalter, das zu mehr Wohlstand und Bildungsgerechtigkeit und allen möglichen anderen erstrebenswerten Zielen führen könnte. Warum begreifen wir das nicht als eine ebensolche Mammutaufgabe, die wir akzeptieren, ja, auf die wir hinarbeiten, weil das lohnenswert ist, weil das ein Traum ist, der sich lohnt, geträumt zu werden, ja, und begreifen das als so ein undankbares Thema irgendwie, das verstehe ich nicht.
Ja. Ja, bei Ihnen haben auch gerade bei dem Traum schon die Augen angefangen zu glitzern. Die sind ganz groß geworden. Also Sie haben ja einige auch Herausforderungen, will ich es mal nennen, angesprochen. Also die fehlenden Internetanschlüsse, die fehlenden Geräte. Und wenn ich mich aber frage, wir hatten heute hier im Team das Thema, dass unser dualer Student, wir hatten drüber gesprochen, dass wir früher mal noch in die Telefonzelle gegangen sind. Und er hat gesagt, ich war nie in der Telefonzelle.
Gibt ja keine mehr.
Ja, auch die, ich sag mal, die Kids, die Jugendlichen von heute, die kommen ja alle schon mit 3 Jahren, fangen die ja bei den Eltern, oder ich weiß nicht, wie viele Jahren, fangen die an, auf den Handys zu swipen. Also das heißt, teilweise hat man ja Grundschulkinder oder 10, 11, 12 Jahre alte Schüler, Schülerinnen, die ja eh schon viel mehr Wissen haben. Und dann frage ich mich, wie soll ein Lehrer, eine Lehrerin demjenigen was beibringen zum Thema Digitalisierung oder, ich sag mal, auf den digitalen Arbeitsmarkt vorbereiten?
Also das ist natürlich eine Herausforderung, dass es erstmal ein riesiges Gefälle gibt zwischen der Lebensrealität einer Lehrerin und einem Schüler, der heute eingeschult wird oder so, was die Verbindung zu digitalen Geräten angeht. Das ist natürlich ein Trugschluss, dass nur weil man groß geworden mit diesen Geräten, dass man deswegen jetzt besonders viel davon versteht, sondern es gibt bei allen großen Herstellern ganze Abteilungen voller Psychologen und UX-Designer und Interface-Designer und was weiß ich was, deren einziger Daseinszweck ist, hochbezahlter Daseinszweck ist, eine Nutzererfahrung zu schaffen, die selbsterklärend und möglichst addictive ist, also so, dass man möglichst abhängig wird von diesem Gerät. Na, das spielt ja überall mit. Ja. Ja, also alle wollen, dass die Geräte benutzt werden und die Plattformen benutzt werden. So, und dass dann ein Kind, das quasi auf dem Höhepunkt seiner Lernfähigkeit im Leben steht, damit klarkommt und das schnell lernt, das ist ja irgendwie vollkommen selbstverständlich. Ansonsten könnten die alle einpacken und ihre Geräte einstampfen. Mhm. Dass ein Mensch, der mit Mitte 40 oder 50 oder wie auch immer, wo man sich schon schwer tut, Dinge neu zu lernen, ja, wesentlich schwerer als Kinder, dass die ein bisschen ein hartes Leben haben, sich in diese Welt reinzufinden, ist auch vollkommen normal. Mhm. Aber das sind ja unterschiedliche Kompetenzen. Also die Erwachsenen bringen eher eine Lebenserfahrung, Methodik, eine größere Perspektive mit, während die Jungen sich das schnell erschließen und dieses intuitive Verständnis davon, wie Geräte funktionieren, vielleicht mitbringen. Und wenn man das miteinander kombiniert und auf sich vielleicht auch auf einer Augenhöhe miteinander begegnet, dann können beide voneinander lernen.
Ja.
Und das ist eigentlich das optimale Modell. Ja? Mhm. Und das erfordert aber da auch, dass man dieses sehr starke Machtgefälle, was es in der Regel gibt, in Schulen aufbrechen müsste und sich eher als ein Team begreift, als Lerntandem.
Ja.
Ja, wir haben sowas in verschiedenen Projekten schon gemacht, dass wir quasi Großeltern mit ihren Enkeln zusammengebracht haben und haben festgestellt, dass das sowas als Lerntandem-Konstellation ganz gut funktioniert. Und dass ganz unterschiedliche Kompetenzen damit eingebracht werden, wenn man jetzt zum Beispiel versucht, die Antwort auf eine Frage zu finden und was zu recherchieren. Mhm. Ja, ja. Gleichzeitig müssen wir aber ganz vorsichtig sein, anzunehmen, dass die Kids alle diese Sachen schon können, nur weil sie sehr intuitiv damit umgehen. Mhm. Ja, das ist auch eine sehr fatale Annahme eigentlich, denn damit geben wir denen viel zu viel Verantwortung und nehmen uns auch zu sehr aus der Verantwortung raus. Mhm. Ja, und es gibt nichts Schlimmeres eigentlich als junge Kinder, die heute zu sehr alleine gelassen werden mit digitalen Geräten.
Ja. Jetzt haben Sie schon auch von Ihrer Arbeit gesprochen. Sie sind Vorsitzender der Havelab des Vereins. Das heißt, Sie haben ein Projekt Verstehbahnhof in der Jugendarbeit. Und zu Ihnen können Jugendliche und Kinder kommen zu einer Hackerwerkstatt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir sind in Fürstenberg an der Havel, ist das, so eine Stunde außerhalb von Berlin im Norden, sind wir im alten Bahnhofsgebäude mit einer digitalen Werkstatt ansässig. Also wir haben mit unserem Verein da ein paar Räume angemietet, die wir umgebaut haben. Und wir betreiben da sowas, das würde firmieren unter einem Hacker- oder Makerspace. Das ist also eine Werkstatt, wo wir angefangen von einer Elektronikwerkstatt, aber auch Themen wie 3D-Druck, Lasercutter, alle möglichen anderen Desktop-Fabrication nennt man das heute, also Geräte, mit denen man im digitalen Kontext Dinge produzieren kann, CNC-Fräse, einen Platinenofen, alle möglichen Dinge, mit denen wir Sachen produzieren können, reparieren können und uns die Dinge auch erklären können. Mhm. Na, und dann haben wir natürlich eine ordentliche Ausstattung mit Laptops und mit allen möglichen anderen Gerätschaften. Und wir machen dann Projekte rund um Programmieren, Robotik, Reparaturprojekte. Wir bauen auch Sachen einfach auseinander. Das ist auch ganz wichtig, dass man gerade mit jungen Leuten auch mal Smartphones oder so auseinandernimmt, damit die wissen, wie diese Geräte innen drin aussehen und man mal anfangen kann, darüber zu reden, wie das funktioniert. Ne, dass das auch alles Dinge sind, die man nachhaltig reparieren kann, wenn man ein bisschen was davon versteht, dass das nicht weggeworfen werden muss. Dass man diese Geräte, obwohl sie nicht dafür gemacht sind, verstanden zu werden, aber auch durchdringen kann. Wir haben dazu auch ein Medienproduktionsstudio, also für Video- und Audioproduktionen. Das wurde jetzt in der Pandemie, wir haben das eigentlich in der Pandemie erst aufgebaut, auch durch diese Erfahrungen an den Schulen. Das wurde sehr stark genutzt von Lehrern und Lehrerinnen für die Aufnahme von Unterrichtseinheiten und für Videokonferenzen aus dem Studio raus, dann ein bisschen technisch betreut durch Leute, die davon was verstehen. Und das ist insgesamt ein offener Ort, der gar nicht, ich will das gar nicht unbedingt so sehr Lernort nennen, weil das immer so auch so ein bisschen klotzig klingt. Das ist ein Ort für neugierige Leute, die gerne sich mit Themen auseinandersetzen, von denen sie vielleicht nicht allzu viel verstehen oder die gerne über ihren Tellerrand blicken, die gerne was dazulernen, die sich gerne selber helfen und die gemeinsam mit anderen Leuten gerne an Projekten arbeiten. Und das betrifft vor allem junge Leute. Also
Das hört sich super spannend an. Also ich muss sagen, ganz viele Sachen von denen, die Sie gesagt haben, habe ich nur gehört, selber noch nicht gemacht. Also kommen da Jugendliche, in welchem Alter kommen die oder ist es auch für Erwachsene?
Genau, also es steht erstmal allen offen. So, wir begreifen das als eine Plattform, auf der Menschen weiterkommen können und sich mit Themen rund um Digitalisierung beschäftigen können. Und wir haben verschiedene Angebote an Nachmittagen unter der Woche für junge Leute aus unserer Region natürlich eher. Das sind in der Regel Grundschüler und Schülerinnen, die zu uns kommen. Dann haben wir am Wochenende Angebote, das ist im Rahmen von Jugend Hackt. Also das ist so eine bundesweite Initiative, die sich an Jugendliche eher richtet, zwischen 12 und 18, die auch mit einer sehr starken intrinsischen Motivation da kommen. Das firmiert unter diesem Motto, mit Code die Welt verbessern. Also da schwingt auch immer so ein bisschen die Reflexion mit, was ist hier eigentlich mein Platz in der Gesellschaft und was sind das für Werkzeuge und Kompetenzen, mit denen ich eigentlich auch Dinge besser machen könnte. Mhm. Na, und ansonsten machen wir gelegentlich auch Programm für Klassenfahrten, Projekttage und alle möglichen Leute, die bei uns aufschlagen und fragen, ob sie nicht mehr rumkommen können. Mhm. Ja, also wir haben auch schon Manager da gehabt, mit denen wir einfach Management-Workshops gemacht haben, wo man einfach mal versucht, diese Themen praktisch ein bisschen zu durchdringen. Ja. Und man kommt ganz oft, und das ist ein riesiger Vorteil dieser praktischen Sache, über rudimentäre praktische Auseinandersetzung kommt man dann auch in einen Dialog und kommt in Gespräche, die man ansonsten, die man sich nicht ausdenken kann. Ja. Ja, und wird ein bisschen an Themen herangeführt und kann sich dann diskursiv auch damit beschäftigen und geht hinterher einfach schlauer raus und hat ein besseres Verständnis und vielleicht auch eine bessere Vorstellung einfach von sehr abstrakten Sachverhalten.
Mhm. Ganz früher war das ja so, meine ich, dass die erste Informatikerin oder am Anfang waren das ja eher auch mehr Frauen, dann hat sich das irgendwann gedreht und es wurden mehr Männer. Wie ist das bei Ihnen, gerade jetzt bei den Jugendlichen und bei den Kindern? Ist das gemischt? Ist das 50-50 oder gibt es mehr Jungs oder mehr Mädchen?
Ja, also wir haben zum Glück eine gute Mischung. Also ich würde im Moment sagen, dass wir tendenziell sogar leichten Mädchenüberschuss haben, was aber in der Sache erstmal total gut ist. Also die es gibt da keine Prädisposition, wer besser geeignet ist oder nicht. Ja, wir haben, wenn überhaupt, so eine Fehlprägung über die Rosa-Hellblau-Falle und alle möglichen Stereotypen, die junge Leute, junge Menschen leider sehr früh schon irgendwie aufgezwungen bekommen. Aber ansonsten gilt in dem Digitalen, genauso wie überall anders, glaube ich, auch, dass je gemischter das Team, desto besser funktioniert das. Ja, und Leute bringen ganz unterschiedliche Kompetenzen mit ein. Und gerade wenn ich was machen möchte, was ein bisschen komplexer ist, wenn ich mich ein wirkliches Projekt machen möchte, dann braucht das immer ganz unterschiedliche Leute, die aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken und unterschiedliche Impulse mit reinbringen. Mhm. Na, und je vielfältiger diese Impulse sind, desto interessanter wird die Lösung, die gefunden wird. Mhm. Ja, und deswegen ist das eigentlich ziemlich gut, dass wir eine sehr gemischte Gruppe haben aus quasi Bio-Deutschen gemischt mit Menschen mit Migrationshintergrund, wir Mädchen und Jungs haben, wir unterschiedliche Altersklassen haben, wir ganz unterschiedliche soziale Hintergründe haben und daraus so ein super schönes Potpourri an ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten entsteht, das gemeinsam an irgendwas arbeitet. Mhm.
Und wenn wir jetzt noch ein bisschen dieses Jahr in die Zukunft schauen, es sind jetzt auch wieder Feriencamps oder auch Schulfahrtklassen geplant.
Genau, also wir haben jetzt so die ersten Anfragen natürlich Richtung Sommer, wo wir auch hoffen, dass das alles wieder ein bisschen entspannter wird. Durch die Lage am Bahnhof ist ganz gut, weil wir auch einfach draußen sitzen können im Zweifelsfall. Also wir machen dann quasi die Werkstatt auf dem Bahnsteig, da wo die Leute mit dem Zug ankommen. Okay. Befindet sich dann kein McDonald's oder ein Rossmann oder irgendwas, so diese stereotype Sache eines Bahnhofs, sondern halt eine voll ausgestattete Technikwerkstatt und irgendwas viel Spannenderes passiert. Mhm. Gleichzeitig planen wir gerade für den Frühherbst auch ein wirkliches Camp, also über eine Woche, wo wir mit jungen Leuten in so einem Thema oder an Themen rund um Solarpunk, nennt sich das, dann arbeiten wollen. Also das ist dann die Vorstellung findet sich auch so in Science-Fiction-Literatur, dass der Mensch gemeinsam, also mit allen anderen Menschen gemeinsam Technologie nutzen kann, um im Einklang mit dem Planeten eine wünschenswerte Zukunft zu erschaffen. Also nicht dieses dystopische, diese dystopische Vorstellung von Zukunft, sondern die Erzählung, die dem zugrunde liegt, ist, dass wir als Zivilisation technisch gestützt das gewuppt bekommen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Erzählung ist für junge Leute, dass man jungen Leuten nicht sagt, das fährt gerade alles an die Wand. Und egal, wo wir tagesaktuell auch gerade gucken, ob das jetzt der Russland-Konflikt ist, in der Ukraine gerade, ob das die Themen mit dem Klimawandel sind, ob das die Pandemie und ihre Erfahrungen sind, so alles das. Es gibt 100 Gründe, warum wir eigentlich verzweifeln können an diesen Herausforderungen und warum man sich zurückziehen kann. Aber gleichzeitig könnten wir auch eine Geschichte erzählen, in der wir diese ganzen Werkzeuge und Technologien und das Wissen, das uns zur Verfügung steht, heute mehr denn je nutzen könnten, um eine wünschenswerte Zukunft zu erschaffen. Und ich glaube, das ist die Erzählung, die junge Leute brauchen. Und wir wollen im September für eine Woche gemeinsam mit jungen Leuten diese Erzählung leben und auch praktisch bearbeiten mit Solarvoltaik, Windkraftwerken, mit Umweltsensorik, mit allen möglichen Diskursen, die wir führen wollen, damit 350 Kids, die zu diesem Camp kommen können, gestärkt aus dem Camp rausgehen und daran glauben, dass die Zukunft besser sein kann als das, was ihnen den Rest der Zeit erzählt wird.
Wahnsinn, wow. Schöne Schlussworte, das lasse ich so stehen und wünsche ganz viel Erfolg bei der Umsetzung.
Danke.